SWR 2 Forum.
Heute zum Thema Streit ums Kiffen. Soll Cannabis legalisiert werden? Am Mikrofon ist Michael Riesel.
Wir haben eigentlich den ganzen Tag gar nichts gemacht. Also ich habe nichts getan. Ich bin morgens aufgestanden, habe gekifft. Dann habe ich nachmittags vielleicht ein bisschen was gearbeitet oder noch mehr gekifft, je nachdem. Ich habe wirklich nicht gekifft, weil es Spaß gemacht hat, sondern weil ich abhängig war.
Abhängig von Cannabis. Julia, 19 Jahre alt, in einer Reportage des ARD-Jugendsenders Funk. Gerade ist Julia in einer Klinik auf Entzug. Es sind solche krassen Fälle, die zeigen, wie gefährlich der Konsum von Cannabis sein kann. Und die zweifeln lassen, ob eine kontrollierte Abgabe, die sich in den Verhandlungen von Grünen, FDP und SPD über eine Ampelkoalition abzeichnet, der richtige Weg ist. Klar ist aber auch, Verbote und Strafen haben nicht dazu geführt, dass weniger Leute kiffen. Gerade bei den Jungen ist die Droge beliebt. Braucht es einen Strategiewechsel im Umgang mit Cannabis? Darum soll es gehen in diesem SWR2-Forum mit dem Suchtmediziner Professor Dr. Derek Herrmann, Chefarzt im Therapieverbund Ludwigsmühle, einer Einrichtung, die sich um suchtkranke Menschen kümmert, mit Dr. Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University for Applied Sciences und mit Uwe Wiecher. Er leitet eine Fachklinik in der Nähe von Dresden und begleitet dort Patienten in ein drogenfreies Leben. Herr Wiecher, wir haben am Anfang die Geschichte von Julia gehört. Die hat mit 15 angefangen zu kiffen und irgendwann hat die Droge dann ihr ganzes Leben bestimmt. Kommt Ihnen das bekannt vor? Erleben Sie solche Fälle in Ihrem Klinikalltag auch?
Ja, natürlich erleben wir genau solche Fälle. Das Einstiegsalter 15 ist nicht ungewöhnlich, aber wir haben ganz viele Klienten, die zu uns kommen, die mit 12, 13 mit Cannabis angefangen haben. Natürlich davor mit Alkohol. Und so wie die junge Dame das beschrieben hat, so erleben wir das auch. Wir haben Klienten, die vollkommen desorientiert, motivationslos, ohne Ziele zu uns kommen. Die wirken vollkommen verloren, ins Leben gestellt. Und anfangs sind sie natürlich oftmals sehr skeptisch und auch feindselig der Welt der Erwachsenen gegenüber eingestellt.
Insgesamt 9% aller Cannabiskonsumentinnen entwickeln in ihrer Lebenszeit eine Cannabisabhängigkeit. So steht es auf der Webseite des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kinder- und Jugendalters der Universität Hamburg. Wie schwer, Herr Wiecher, ist für solche Leute der Weg raus aus der Sucht zurück in ein normales Leben?
Nun, es ist besonders schwer, wenn der Konsum schon sehr früh im Lebensalter angefangen hat. Hier sind die ganzen Entwicklungsaufgaben, die sich uns allen in der Pubertät stellen, natürlich stark vernachlässigt. Und wir brauchen dann sehr, sehr lange, um jemanden wieder eine Richtung vorgeben zu können, dass er sagt, dafür lohnt sich auch ein abstinentes Leben.
Herr Herrmann, in den letzten Jahren, da wurde die Wirkung von Cannabis und seinen Inhaltsstoffen, vor allem des Wirkstoffs THC, immer besser erforscht. Und in einem sind sich die Suchtmediziner einig. Regelmäßiger Cannabiskonsum ist weniger bei Erwachsenen als bei jungen Menschen ein Problem. Warum?
Der Grund dafür ist, dass sich das Gehirn von Jugendlichen ja noch in der Entwicklung befindet. Und die Forschung hat herausgefunden, dass die körpereigenen Cannabinoide, also die Endokannabinoide, die neue Vernetzung des Gehirns in der Pubertät steuern. Und dann kann man sich natürlich leicht vorstellen, dass wenn jetzt Cannabis von außen dazugegeben wird, dann kommt diese Steuerung durcheinander, dann werden Nervenzellen falsch verdrahtet, Hirnzentren falsch miteinander verknüpft. Und das führt dann eben einfach zu dauerhaften Problemen. Das sind die Befunde aus den Studien.
Fatalerweise ist ja Marihuana, Gras, Weed, egal wie man es nennt, gerade bei den Jungen aber extrem beliebt. Ist Teil der Popkultur, gilt als cool, als weiche Droge, von der es heißt, sie machen nicht körperlich abhängig, sondern nur psychisch. Wie sehen Sie das als Suchtmediziner? Wird die Gefahr von Cannabis bei uns verharmlost?
Also erstmal würde ich sagen, Cannabis ist nicht harmlos. Das ist, glaube ich, ganz klar. Das Cannabis kann zu Schäden führen. Trotzdem ist es so, dass allen ja bekannt ist, dass Cannabis verboten ist. Und das wird als Hinweis dafür gewertet, dass Cannabis nicht harmlos ist. Deswegen glaube ich nicht, dass die Gesellschaft Cannabis verharmlost. Ganz im Gegenteil zu Alkohol und Tabak. Das sind Substanzen, die massiv verharmlost werden. Der Konsum ist da viel zu hoch, da sind wir im internationalen Vergleich sehr, sehr schlecht. Die Konsumzahlen sind hoch. In Bezug auf Tabak ist es so, dass gerade Deutschland auch Richtungen in Prävention deutlich gebremst hat in den letzten 20 Jahren.
Herr Stöver, die Befürchtung ist ja, wenn wir Cannabis jetzt legalisieren, dann wird die Zahl der Abhängigen steigen, dann wird es noch mehr Fälle wie die von Julia geben.
Ja, das ist erstmal eine These, die man in den Raum stellen kann. Es ist ja ein Licht in der Zukunft und das muss noch zu belegen sein. Wir erleben ja in vielen Ländern, in denen Cannabis relativ leicht zugänglich ist, keinen massiven Anstieg der cannabisbezogenen Störungen. Nehmen wir allein mal Holland, in denen ja es 500, 600 Coffeeshops gibt, über das ganze Land verteilt. Dort ist die Zahl der Cannabis-Konsumentinnen nicht höher als in Deutschland bei den gleichaltrigen Jugendlichen. Insofern, glaube ich, kommt es sehr darauf an, welche Botschaften wir mit der neuen Regulierung, mit der angedachten Regulierung, wie Sie ja schon eingangs genannt haben, der zukünftigen Ampelregierung, wie wir mit der Regulierung umgehen, wie stark wir regulieren, welche zusätzlichen Zeichen wir setzen, welche Signale von den Jugendlichen und von der gesamten Bevölkerung dann aufgenommen werden sollen. Darauf kommt es, glaube ich, sehr an. Wenn wir es allein auf den Markt werfen würden, wie ein anderes Lebens- oder Genussmittel, dann, glaube ich, wäre das der falsche Weg. Und es ist ja auch schon angeklungen, unsere Regulierung der übrigen legalen Drogen ist ja auch noch optimierungsbedürftig.
Ja, genau, in diese Lücke stoßen die Grünen, wenn sie in ihrem Wahlprogramm schreiben, Zitat, das derzeitige Verbot von Cannabis verursacht mehr Probleme, als es löst. Herr Wiecher, ist das so?
Ich glaube nicht. Wir haben ein ganz anderes Problem alleine. Der Status von legal oder illegal sagt noch nicht viel darüber aus, wie Menschen mit der Droge umgehen. Natürlich hat die Illegalität eine gewisse präventive Wirkung, aber ich würde die nicht überschätzen. Wir sehen ja beim Alkohol, der legal verfügbar ist, dass effektive Prävention uns nicht gelingt, dass ein geringer Konsum, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, uns nicht gelingt. Also deshalb habe ich auch keine Hoffnung, dass eine Legalisierung von Cannabis in irgendeiner Weise zu einer Verbesserung führt, was den Konsum von Cannabis angeht. Im Gegenteil, ich befürchte, dass wir zu ähnlichen Zahlen wie beim Alkohol kommen und dass wir auch dahin kommen, dass wir keine sinnvollen Präventionsangebote mehr machen können.
Naja, wobei ich sagen würde, beim Alkohol haben wir ja nun gerade in den letzten Jahren erheblich dazugelernt. Wenn wir allein mal die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen sehen, die angeben, in der letzten Woche Alkohol getrunken zu haben, dann liegt die Zahl bei ungefähr 6-7%. Derselbe Prozentsatz übrigens komischerweise beim Rauchen. Also das sind zwei Substanzen, die zumindest vom Trend her dabei sind, als Oldschool zu gelten. Cannabis bleibt stabil, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber ich denke mal, dass das Verbot nicht eine große präventive Wirkung hat. Derjenige, der sich Cannabis besorgen will, kann das ja relativ leicht auch tun, sogar übers Internet beziehen mittlerweile, weil das Unrechtsbewusstsein bei Jugendlichen, die Cannabis konsumieren, relativ gering ist. Die sehen nicht ein, dass andere zwei Kisten Bier im Kofferraum haben dürfen, aber sie kein Krümelchen im Handschuhfach von Cannabis haben dürfen. Insofern glaube ich, das Unrechtsbewusstsein ist klein. Die generalpräventive Wirkung des Betäubungsmittelgesetzes ist erwiesenermaßen gering. Insofern denke ich nicht, dass wir mit großen steigenden Zahlen zu rechnen haben.
Ja, Hermann, Herr Stöber, weißt du auf etwas Wichtiges hin? Die Tatsache, dass bei uns jeder über 16 Jahren Wein und Bier kaufen darf, man aber für ein paar Gramm Gras, wenn es dumm läuft, in den Knast wandern kann, diese Ungleichbehandlung, das verstehen viele nicht. Die sagen, die Drogenpolitik, so wie sie jetzt läuft, ist inkonsequent, ist verlogen.
Da würde ich zustimmen. Es ist einfach aus medizinischer Sicht völlig klar, dass Alkohol sehr viel mehr Schäden verursacht als Cannabis. Alkohol führt zu einer ganzen Reihe von Organschäden, Leberschäden, das weiß jeder, aber der gesamte Magen-Darm-Trakt ist betroffen. Es gibt 40.000 Todesfälle jedes Jahr in Deutschland durch Alkohol. Bei Cannabis gibt es keine Todesfälle. Und das ist, glaube ich, sehr deutlich, dass das eine Ungleichbehandlung ist. Die ist kulturell gewachsen. Die hat nichts mit rationalem Denken zu tun. Wenn man das heute entscheiden müsste, würde man auf jeden Fall Alkohol und Tabak verbieten. Und Cannabis wäre sicher bei den Substanzen, die eher erlaubt wären.
Und trotzdem, Herr Stöber, haben wir jetzt diese Situation? In Deutschland sterben jedes Jahr mehrere 10.000 Menschen. Herr Herrmann hat darauf hingewiesen, an den Folgen von Alkoholkonsum. Beim Rauchen schätzt man die Zahl der Todesfälle auf das Doppelte. Wenn jetzt Leute sagen, wir haben doch echt schon genug Probleme, wir brauchen keine weitere legale Droge in unserer Gesellschaft, ist der Einwand nicht legitim?
Naja, ist ja die Frage, ob wir, und das haben wir offenbar schon entschieden, ob wir durch das Verbot Menschen davon abhalten, Cannabis zu benutzen. Offenbar nicht. Die Zahl der Cannabis-Benutzer steigt ja selbst unter illegalen Bedingungen. Und ich würde davon ausgehen, dass es schon einen kleinen Anstieg gibt, weil Menschen dann aus dem Schatten kommen und dann meinetwegen in ein Fachgeschäft oder in eine Apotheke gehen und sich dann legal Cannabis erwerben in Zukunft. Aber ich rechne nicht mit so einem ganz großen Anstieg. Na klar kann man, also wir haben ja diese illegale Droge schon vorhanden. Und wenn wir vom geringen Anstieg ausgehen der Zahlen der Nutzerinnen, dann muss man sagen, okay, die Droge ist ja schon dabei hier in dieser Gesellschaft seit 50 Jahren und wir müssen uns einfach rational dazu verhalten, statt einfach den Kopf in den Sand zu stecken und der Polizei eine Regulierungsaufgabe zu überlassen, mit der sie absolut überfordert ist. Insofern, glaube ich, ist diese Diskussion falsch. Noch eine weitere Droge, die Droge ist ja schon da, sie hat ihren Platz. Sie ist aus der jüngeren Kultur von jungen Menschen oder auch von 50-, 60-Jährigen kaum noch wegzudenken. Viele Menschen haben einen Kontakt, jemals zumindest einmal im Leben, mit dieser Droge gehabt. Und insofern ist diese Frage, glaube ich, falsch. Die stellt sich so gar nicht.
Herr Wiecher, sich rational verhalten, wie Herr Stöver sagt, heißt das auch, wir müssen uns letztlich von der Vorstellung einer drogenfreien Gesellschaft verabschieden?
Ja, es wird sicherlich keine Gesellschaft geben, in der es nicht einen Bedarf nach Rauschmittel und ein Bedürfnis nach Rausch gibt. Aber ich glaube, rational wäre, wenn wir hingucken würden, wie wir mit Alkohol und Nikotin umgehen. Also für mich kann die Schlussfolgerung nicht sein, dass wir solche Riesenprobleme mit Alkohol haben, der ja legal ist, dass wir dann noch eine weitere Droge legal dazunehmen. Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion in die Richtung geht, dass wir die Verfügbarkeit von Alkohol für Jugendliche und junge Erwachsene stark einschränken. Da gibt es andere Länder, die dadurch ja auch gute Erfahrungen gemacht haben. Insofern denke ich, wird die Diskussion tatsächlich von der falschen Seite angegangen, aber anders als meine beiden Mitdiskutanten.
Ich würde Herrn Wiecher zustimmen in dem Punkt, dass die Prävention von Alkohol und Tabak in Deutschland wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ich glaube nur, daraus kann man nicht schließen, dass das bei Cannabis auch so sein muss. Ich denke, es ist aktiv politisch gewollt, dass die Prävention nicht besser ist für Alkohol. Die Weltgesundheitsorganisation hat 10-Punkte-Programm aufgestellt, wie man den Alkoholkonsum reduzieren kann. Der wird einfach von der deutschen Politik nicht umgesetzt. Andere Länder sind da sehr, sehr viel weiter. Und wenn man sich das anschaut, was man machen könnte und das auf Cannabis überträgt, dann hätte man viele Möglichkeiten, obwohl Cannabis eventuell dann erlaubt ist, den Cannabiskonsum zu regulieren. Und das ist der Inhalt von den politischen Programmen.
Aber Herr Herrmann, erklären Sie mir bitte eins, wenn so klar ist, dass der repressive Ansatz in der Cannabispolitik offenkundig gescheitert ist, warum hält dann die Politik seit Jahrzehnten weiter am Konzept der Prohibition fest?
Das tut sie aus ideologischen Gründen. Cannabis war in den 68ern assoziiert mit der Hippie-Kultur und das passt den Konservativen nicht. Das sind Vorurteile, die sich unglaublich lange gehalten haben, auch wenn in der Zwischenzeit Cannabis bis weit in alle Bevölkerungsspektren hineingewandert ist. Es gibt Anekdoten auch aus der Bundeswehr oder jetzt auch diese Strafrechtsprofessoren, die für eine Freigabe gestimmt haben, die zeigen, es sind einfach Vorurteile, die da vorliegen und die werden gebetsmühlenartig wiederholt und leider dann eben auch geglaubt. Ich denke, da ist es wichtig, einfach mal auf die neueren Studien zu schauen. Und man hat ja jetzt nun Beispiele, gerade weil in den USA und in Kanada, in einigen Bundesstaaten der USA, Cannabis legalisiert worden ist, sieht man eben, dass die Zahlen dort nicht exorbitant gestiegen sind.
Also ich will nochmal auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Ich glaube nicht, dass Prohibition und Repression prinzipiell gescheitert sind. Wir haben es hier mit dem Präventionsparadox zu tun. Wir wissen nicht, wie es anders gewesen wäre. Und ich glaube schon, dass es einen relativ großen Anteil an Menschen gibt, die sagen, nein, wenn das in der Illegalität stattfindet, möchte ich mich daran nicht beteiligen. Alles also, dass andere,
die Abschreckung funktioniert.
Die funktioniert nur zu einem Teil, wie immer Prävention nur zu einem Teil funktioniert. Das sind alles keine Lösungen, die ganz alleine für sich stehen können. Mir ist es immer noch nicht klar, wie man auf die Idee kommt zu sagen, tatsächlich bei Alkoholprävention versagen wir total. Lass es uns doch jetzt mal probieren, ob wir es bei Cannabis besser machen in der Prävention. Ich würde vorschlagen, lasst uns doch mal bei Alkoholprävention erst eine politische Übereinstimmung finden, dass wir dort alles geben, was notwendig ist. Und wenn wir das geschafft haben mit den entsprechenden Ergebnissen, dann könnte man über alle anderen Schritte reden. Aber es ist doch nicht nachvollziehbar, das eine nicht hinzukriegen, um das andere dann anzufangen.
Ja, Herr Stöber?
Ja, ich stimme den beiden Mitdiskutanten zu, insofern, als dass wir beim Alkohol und beim Tabak wirklich schlecht gearbeitet haben in den letzten 30, 40 Jahren, muss man sagen. Und wir zu Hochkonsumländern, zu sehr drogenaffinen Ländern, zu einem sehr drogenaffinen Land geworden sind, was Tabak und Alkohol angeht. Bei beiden Substanzen liegen wir in der Spitzengruppe in Europa, was den Konsum angeht. Also wir sind eine sehr alkohol- und tabakaffine Gesellschaft. Ich denke auch, dass es politisch gewollt ist, da gehe ich absolut mit Herrn Herrmann mit, dass der Tabak- und der Alkohollobby ja über Jahrzehnte der rote Teppich ausgerollt worden ist. Nehmen wir allein das Tabak-Außenwerbeverbot, was jetzt als letztes Land in Europa, das muss man sich mal vorstellen, erst 2024 dann auch noch komplett umgesetzt werden soll. Also das sind alles so Indikatoren, die darauf hinweisen, dass wir da wirklich schlecht gearbeitet haben, einen riesigen Nachholbedarf haben. Und der Nachholbedarf, glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, der bezieht sich darauf, dass wir eine ganzheitliche und eine konsistente Drogenpolitik brauchen, die eben die legalen und die illegalen Substanzen mit einbezieht und auch nach Risikopotenzial gewichtet. Das ist, glaube ich, nötig, weil in Bezug auf Tabak und Alkohol hat sich relativ wenig bewegt in den letzten 30 Jahren. Dagegen ist der Cannabiskonsum zumindest im Fokus der Polizei. Ich darf nur mal ein paar Zahlen nennen. Es gab letztes Jahr etwa 224.899 cannabisbezogene Delikte. Davon waren 83%, nämlich 188.000 Delikte, sogenannte konsumnahe Delikte, wie das Bundeskriminalamt das nennt. Das heißt, Delikte in einem Mengenbereich, der zum Eigenbedarf dient. Und damit kriminalisiert im Grunde genommen diese Gesellschaft die vornehmlich Jugendliche oder Menschen, die eine Eigenbedarfsmenge bei sich tragen. Und durch diese Kriminalisierung entsteht wirklich eine enorme Wucht in Bezug auf Stigmatisierung dieser jungen Menschen, auf Diskriminierung. Sie gelten als Kiffer, denen unterstellt man eine Nähe auch zu anderen Substanzen. Und sie kriegen blaue Briefe ins Elternhaus oder in die Schule oder sonst irgendwo hin. Also das wird immer unterschätzt oder das wird gedacht, selbst sogar noch, dass das einen präventiven Charakter hat. Den hat es offensichtlich nicht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den wir mit einbeziehen müssen in unsere Diskussion. Wie wir von der Julia am Anfang gehört haben, Cannabis kann zu einem medizinischen Problem werden, zu einer psychischen Problematik führen. Hm. Aber dem sollten wir nicht mit strafjustiziellen Mitteln begegnen.
Herr Herrmann, dahinter, ja, da würde ich dem Herrn Stöver gerne zustimmen. Ich glaube, wir müssen dringend Veränderungen vornehmen und gerade die 83% derer, die dort belangt werden, obwohl sie so nah am eigenen Konsum sind, das macht keinen Sinn, die zu kriminalisieren. Da haben Sie vollkommen recht. Und da muss die Polizei in die Lage versetzt werden, nach dem Opportunitätsprinzip vorzugehen. Das heißt, nach eigener Einschätzung die kleinen Fische ins Hilfesystem überweisen, auf strafrechtliche Konsequenzen verzichten und die Konzentration auf die großen Fische legen. Wenn wir das schaffen würden, haben wir eine Menge hingekriegt und da brauchen wir weder über eine Legalisierung noch über was anderes zu sprechen. Dann ist die Polizei entlastet und die entsprechenden Konsumenten sind es auch.
Die Polizei nach dem Legalitätsprinzip, das heißt, das ist sogar noch ein Kontrolldelikt. Das heißt, die Polizei begibt sich aktiv in den Kontrollmodus und kontrolliert an den Ecken und Enden, an denen sie Jugendliche oder überhaupt Cannabis konsumierende Menschen vermutet. Und auch, das möchte ich zu bedenken geben, sind diese enormen Zahlen, die werden ja zu 100% auch aufgedeckt. Das sind Kontrolldelikte und die werden gleichzeitig aufgeklärt. Das heißt, die Aufklärungsquote wird dadurch auch angehoben von Straftaten. Also die Polizei hat auch ihr Eigeninteresse an der Verfolgung von cannabiskonsumbezogenen Delikten. Insofern, als dass sie ihre Aufklärungsquote aufhübscht und diese Delikte durchermittelt und an die Staatsanwaltschaft übergibt. Diese 188.000 Fälle sind tatsächlich von der Polizei durchermittelte Fälle und die Staatsanwaltschaft wirft diese Fälle, diese Anzeigen in der Regel in die Papiertonne, wenn es kleine Mengen sind und bei Ersttäterschaft. Das heißt, die Polizei arbeitet im Grunde genommen zu einem großen Teil für den Papierkorb.
Herr Herrmann, hinter diesem harten Kurs in der Cannabispolitik steckt ja auch der Gedanke, Cannabis sei eine Einstiegsdroge. Also hat der, der Cannabis konsumiert, ein höheres Risiko, später bei härteren Drogen zu landen, bei Heroin? Ist das so?
Das ist meiner Ansicht nach nicht so. Es gibt auch eine ganze Reihe von Studien in den letzten Jahren, nachdem diese Hypothese aufgekommen ist, die versucht hat, diese Wege, wie denn jüngere Menschen in den Drogenkonsum reinkommen, nachzuverfolgen. Und da kam eher bei raus, dass Alkohol und Tabak die Substanzen sind, die Einstiegsdrogen sind. Wenn man jetzt Einstiegsdroge sagt, dann meint man ja klassischerweise, dass jemand mit Cannabis, jemand, der Cannabis konsumiert, dann übergeht zum Heroinkonsum. Wenn man sich die Konsumzahlen anschaut, dann ist die Zahl der heroinkonsumierenden Menschen in Deutschland seit mehr als 20 Jahren sehr konstant. Da tut sich nichts. Wenn jetzt die Cannabiszahlen hochgehen, müsste man erwarten, dass es da auch mehr werden. Das ist aber nicht der Fall. Ich glaube, man sieht also einfach an der Realität, dass das getrennte Märkte sind. Und nur ein kleiner Teil von denen, die Cannabis konsumieren, geht dann weiter zu Heroin.
Streit ums Kiffen, soll Cannabis legalisiert werden? Das ist heute unser Thema im SWR2-Forum. Und Herr Stöwert, die Frage wäre ja, wie setzt man eine Freigabe konkret um? Woher kommt der Stoff? Wer prüft ihn? Wer bringt ihn unter die Leute? Und dann natürlich die Frage, wer darf wann, wo, was und wie viel verkaufen? Es gibt verschiedene Modelle. Wie stellen Sie sich das idealerweise vor?
Ich würde erstmal nicht von Freigabe sprechen. Ich glaube, es liegt schon am Wording. Freigabe hört sich ein bisschen nach Kioskverkauf an, sondern ich würde von Regulierung sprechen. Wir würden die Regulierungsbedingungen verändern, Cannabis rausnehmen aus dem Betäubungsmittelgesetz und überführen in ein anderes Gesetz. Und dann würde ich denken, da können wir sehr viel von den Kanadiern zum Beispiel lernen, die das meines Erachtens sehr gut umgesetzt haben.
Seit 2018
und auch mit Public Health Gedanken diese Regulierung vorgenommen haben. Ich würde zunächst erstmal sehen, dass wir ein geschlossenes System haben, vom Anbau bis zum Verkauf kontrolliert werden müsste dieser Zirkel. Anders als in Holland, in dem ja der Anbau illegal ist, obwohl riesige Mengen in den Gewächshäusern angebaut werden, ist der Verkauf kleiner Mengen erlaubt und wird sogar auch steuerlich nochmal mit bedacht. So können wir nicht vorgehen, sondern wir müssen ein geschlossenes System entwickeln, was wir ja beim medizinischen Cannabis mittlerweile auch haben. Das heißt, von dem Anbau, von der Ernte bis zum Verkauf in einem Fachgeschäft oder einer Apotheke muss es ein nachvollziehbarer Weg der Substanzen sein. Es müssen Lizenzen vergeben werden an diejenigen, die diesen Anbau betreiben. Die müssen einen guten Leumund aufweisen und viele andere Dinge, wie das bei Lizenznehmern oft der Fall ist. Und dann müsste es einen Verkauf geben zu einem Preis, der unter dem Schwarzmarktpreis liegt. Es sollten dann entweder Fachgeschäfte etabliert werden, das ist ja eine Diskussion, oder der Verkauf über Apotheken sollte geregelt werden. Und es sollten eben nur gewisse Mengen, kleine Mengen abgegeben werden. Hm. Und eine Altersverifikation sollte durchgeführt werden, dass also eben nur junge Menschen ab 18 Cannabis kaufen dürfen. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Eckpunkte. Natürlich dürfte es keine Werbung geben. Die Substanzen müssen sehr gut ausgewiesen sein, mit sehr viel mehr Informationen, als wir auf der Rotweinflasche, auf dem Etikett finden. Woher die Substanz kommt, der THC-Gehalt, der CBD-Gehalt. Also all das müsste für den Verbraucher erkennbar sein, sodass er seine Wahl treffen kann. Und gleichzeitig sind diese Substanzen sehr gut kontrolliert, das heißt, sie sind rein, nicht gemischt mit irgendetwas, was gesundheitsabträglich noch zusätzlich wäre, sondern so stelle ich mir das System vor.
Wir hatten vorhin schon die Diskussion, ob eine Regulierung von Cannabis möglicherweise den Konsum ansteigen lässt oder ihn sogar senkt. Der Suchtforscher Rainer Thomasius, der nennt die bisherige Strategie im Umgang mit Cannabis sehr erfolgreich, weil es gelungen sei, die Zahl der regelmäßigen Cannabiskonsumenten bei rund 1,5% der Bevölkerung zu halten, und er warnt davor, diesen Erfolg durch eine kontrollierte Freigabe aufs Spiel zu setzen. Herr Wiecher, teilen Sie diese Befürchtung? Würde der Konsum im Falle einer Freigabe aus dem Ruder laufen?
Ja, ich glaube, er würde sich dem Alkoholkonsum angleichen und der Alkoholkonsum ist aus dem Ruder gelaufen. Und mein Blick auf Kanada ist auch leider nicht ganz so optimistisch. In Kanada ist das Goldfieber ausgebrochen. Mit der Legalisierung wurden von börsennotierten Unternehmen Unmengen von Cannabis in den Markt gedrückt. Wir haben einen Preisverfall von ca. 30% gesehen seit 2018. Die Anzahl der Erstkonsumenten hat sich zuletzt verdoppelt. Und weil man jetzt unglaublich viel Cannabis produziert hat, muss man es jetzt unter die Leute bringen. Und jetzt geht man an den Markt, um THC-haltige Getränke und Lebensmittel wie Gummibärchen und Chips zu platzieren. Man kann wirklich sagen, das kanadische Modell hat den Handel den börsennotierten Unternehmen übergeben und die Niederlande den kriminellen Vereinigungen. Und beide haben mit Gesundheitsvorsorge nichts im Sinn. Der staatlich regulierte Markt, den der Herr Stöver sich vorstellt, mit Abgabe von versteuertem Cannabis über Apotheken oder Fachgeschäfte, hätte natürlich das Problem, dass er mit den Preisen des Schwarzmarktes konkurrieren müsste. Und er müsste auch mit dem THC-Gehalt des Schwarzmarktes konkurrieren. Ich sehe nicht, dass das funktionieren kann, denn der Dealer wird sich immer seine Zielgruppe, sein Angebot und sein Preis so aussuchen, dass er in seiner Nische bleibt. Ich glaube nicht, dass die Menschen, die heute vom Schwarzmarkt profitieren, dann eine Umschulung zum Schreiner oder Altenpfleger machen wollen. In den Niederlanden ist es zumindest nicht der Fall gewesen.
Naja, Niederlande hat, wie gesagt, und das ist ja gerade diese Woche auch die Spiegel-Titelstory, den Fehler gemacht, dass sie eben den riesigen Anbau über viele Jahre geduldet haben und sich in diesem lukrativen Geschäft natürlich viel organisierte Kriminalität gesammelt hat, die jetzt nicht nur Cannabis-Produktion betreibt, sondern eben auch noch auf andere Substanzen sich ausdehnt, auf Methamphetamin oder ähnliche Dinge, Crystal Meth im Volksmund. Ich glaube, dass das etwas ist, was wir hier unbedingt vermeiden müssen, wenn wir ein glaubwürdiges System errichten wollen, was eine hohe Verbraucherschutz- und Jugendschutzperspektive verdient. Ich glaube, dass wir da sehr gute Beispiele trotzdem nehmen können. Zumindest der Public Health-Gedanke ist in Kanada nicht verschütt gegangen, würde ich jedenfalls nicht so sehen. Die USA sind nicht, finde ich, nicht so ein sehr gutes Beispiel, ebenso wie Holland nicht. Aber ich denke, dass wir von anderen Formen lizenzierter Vergabe und Anbau lernen können für die Cannabisabgabe.
Gerade bei den Jugendlichen, da hoffen die Befürworter einer Legalisierung, indem man den Stoff aus der Schmuddelecke holt, ihn reguliert, verkauft, nimmt man ihm den Reiz des Verbotenen. Mit anderen Worten, zu kiffen wird weniger cool. Herr Herrmann, was meinen Sie, geht der Plan auf?
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das aufgeht. Ich denke, dass es so ist, dass Jugendliche doch sehr genau wahrnehmen, wie Substanzen eingeordnet werden. Die Jugendliche können auch sehr genau sagen in Umfragen, dass das Problem beim Alkohol zum Beispiel ist, dass man darunter enthemmt und gewalttätig werden kann und unter Cannabis eher in der Ecke rumsitzt und eigentlich keinem mehr was tut. Ich denke, dass Jugendliche schon das sehr genau wahrnehmen, wie damit umgegangen wird. Ich würde auch nochmal gern zurückkommen zu dem Argument, dass die Erstkonsumenten angestiegen sind. Ich glaube, das ist kein Wunder. Wenn man jetzt einfach mal an Alkohol denkt, dann werden niemals Zahlen zu Erstkonsumenten erhoben, weil sowieso alle davon ausgehen, dass jeder das mal probiert. Und trotzdem wird nicht jeder Alkoholiker. Es ist, glaube ich, einfach klar, dass das grundsätzliche Probieren bedeutet auch, sich dann zu entscheiden, ja oder nein. Und wenn man sich anschaut, wie viele jetzt schon Cannabis probieren und wie viele dann wirklich übergehen zu einem regelmäßigen Konsum, dann ist der Anteil sicherlich sehr, sehr viel geringer.
Herr Wiecher, wie sehen Sie das? Welches Signal käme durch eine Legalisierung bei den Jugendlichen an?
Das sehen wir in Holland, wenn wir mit Kollegen sprechen, die versuchen, Suchtprävention zu machen. Die sagen, wir brauchen weder über Alkohol noch über Cannabis sprechen, denn von den Jugendlichen wird uns entgegengehalten. Das kann nicht kaufen, das kann nicht gefährlich sein. Ich will aber nochmal auf die Alkohollobby zurückkommen. Wir haben das Argument gehört, dass die Alkohollobby und auch die Nikotinlobby es durchdrückt, dass keine ordentliche Prävention geschieht. Wir werden eine Cannabislobby bekommen. Es ist doch nicht von ungefähr, dass die großen Tabakkonzerne, die Pharmakonzerne in die ganzen Start-ups investiert haben und sie zum Teil auch übernommen haben. Wir haben hier zum Beispiel mit den Tabakkonzernen ein paar Unternehmen, denen das bisherige Geschäftsmodell weggebrochen ist, weil Staaten sich zum Glück darauf geeinigt haben, dass der Verkauf dieser Produkte stark eingeschränkt wird. Die finden ein neues Betätigungsfeld. Und wir werden auf diesem Weg einen schwachen Staat sehen, der sich international operierenden Konzernen gegenüber sieht. Und da bin ich nicht so optimistisch wie meine Mitdiskutanten, dass die Regelungsfähigkeit, die wir in diesem Land haben, ausreichen, um Jugendliche zu schützen.
Da würde ich ganz vehement widersprechen. Das klingt jetzt so, als wäre das alles naturgegeben. Das ist ja ganz eng mit Parteien auch verbunden. Also die CDU ist einfach eine Partei, die ja auch in den letzten Regierungsphase durch Lobbyisten sehr, sehr stark, ich sag jetzt mal, unterstützt worden ist. Das ist bei den anderen Parteien anders. Und ob man sich davon beeinflussen lässt, das kann die Politik selbst entscheiden. Dass die Politik da in den letzten Jahren gescheitert ist, ist wie gesagt nicht naturgegeben, sondern das kann man jetzt anders machen. Und ich stelle mich immer die Frage, wenn man sich anschaut, wie auch der Jugendschutz jetzt beim Alkohol durchgesetzt worden ist in den letzten 20 Jahren, dann wundert mich, dass die gleichen Parteien jetzt auf einmal auf Cannabis schimpfen, weil letztendlich ja klar wird, die haben nie was getan für den Jugendschutz, viel zu wenig. Alle wissen, dass man auch als 14-Jähriger Alkohol kaufen kann. Und natürlich, wenn man das weiter so machen will mit Cannabis, dann glaube ich auch, dann ist es keine gute Lösung. Da muss man endlich mal ran. Man muss also quasi endlich mal sagen, für Jugendliche ist Alkohol nichts und Cannabis ist auch nichts. Und um das Image von Cannabis als Jugenddroge zu verändern, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass Jugendliche eben in Cannabis-Shops abgewiesen werden, dass die lernen, dass denen gesagt wird, Cannabis ist für Jugendliche gefährlich. Das sagt ja im Moment kein Mensch. Deswegen kommt es auch nicht an. Im Gegenteil, es wird halt glorifiziert. Und dann einfach mal einen Unterschied zu machen, das ist einfach eine Herausforderung für die Politik, die aber, glaube ich, die jetzigen Parteien angehen wollen.
Darf ich Ihnen da kurz noch zwei Anmerkungen zu machen? Natürlich ist es so, dass die Präventionspolitik hier unzureichend gewesen ist. Aber allein ein Scheck auf die Zukunft auszugeben, die neuen anderen Parteien in der Regierung werden das jetzt besser machen, das scheint mir zu gewagt. Ich möchte da kein Experiment eingehen. Lasst uns doch mal 2 Jahre gucken, ob die neuen Parteien das präventiv mit dem Alkohol hinkriegen, so wie mein Vorredner das vorgeschlagen haben, dann könnte man noch mal schauen. Das zweite Punkt ist zum Thema Cannabis und die Abgabe an Jugendliche. In Holland gibt es natürlich auch in den Niederlanden die Verpflichtung, nicht unter 18-Jährige zu verkaufen. Wir haben Webseiten im Netz, wo immer wieder aufgeführt ist, welche Coffeeshops gerade geschlossen sind, weil sie sich an die entsprechenden Auflagen nicht gehalten haben. Das ist natürlich dasselbe wie beim Alkohol. Wir können Auflagen machen, aber wir wissen doch, dass es ein löchriges System sein wird.
Herr Stöber, das ist ja eine wichtige Frage. Wie verhindert man, dass der Stoff an Jugendliche durchgereicht wird?
Ja, das können wir einmal durch Kontrollen versuchen zu verhindern, durch strikte Altersverifikation, durch Vorlage eines Personalausweises, wie das jetzt auch bei den Zigarettenautomaten der Fall ist, glücklicherweise, aber auch erst seit, 8 oder 10 Jahren. Ganz verhindern können wir es nicht, weil Jugendliche sich natürlich Cannabis auch übers nicht nur übers Darknet, sondern auch übers Clearnet besorgen können mittlerweile. Da kann dann nun jeder 16-Jährige einkaufen in verschiedenen Marketplaces und sich mit Cannabis eindecken. Also im Grunde genommen arbeiten wir jetzt immer stärker heraus. Es muss ein wirklich gutes, glaubwürdiges und auch sicheres Konzept geben der Regulierung. Das ist gar keine Frage. Aber die Abgabe, die Regulierung muss gekoppelt werden mit enormen Investitionen in die Prävention, in die Ansprache von nicht nur Jugendlichen, sondern von Menschen, dass Rauschmittel ja nun Dinge sind, ob es nun Alkohol oder Cannabis ist, die man am besten wirklich nur zu bestimmten Zeiten und sehr, sehr stark unterbrochen nutzt, aber auf keinen Fall auf Dauer, weil sie dann eben große Probleme bereiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz nötig und ich glaube, dass wir das in Deutschland auch schaffen können. Klar, vor dem Hintergrund, das haben wir jetzt mehrfach gesagt, dass die deutsche Drogenpolitik in den letzten 20, 30 Jahren versagt hat. zusammen mit einem Kollegen gebe ich den alternativen Drogen- und Suchtbericht seit 8 Jahren heraus. Das heißt, seit 8 Jahren versuchen wir, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen gegen die Drogen- und Suchtberichte der Bundesregierung, der Drogenbeauftragten, weil selbst diese Berichte so was von nachlässig und fahrlässig sind gegenüber den legalen Substanzen, dass wir auch gerade dieses Jahr Alkohol zum Schwerpunktthema gemacht haben, wie eine gute Alkoholpolitik aussehen müsste. Ich hoffe sehr, dass die Koalitionsverhandlungen berücksichtigen, dass wir eine konsistente Gesamtpolitik in Bezug auf Drogen brauchen und keine löchrige, die sozusagen den Lobbyisten Tür und Tor öffnet. Ich glaube, dass wir, wie gesagt, das eine tun und also beides tun müssen. Abgabe, kontrollierte Abgabe und eben enorme Investitionen in die Prävention.
Nochmal eine konkrete Nachfrage zur Umsetzung der Legalisierung. Herr Herrmann, die FDP schreibt in ihrem Wahlprogramm, wir setzen uns dafür ein, den Besitz und Konsum für volljährige Personen zu erlauben. Zitat Ende. Das heißt, die Altersgrenze läge bei 18 Jahren. Andere fordern eine Abgabe frühestens ab 25. Wie sehen Sie das?
Ich finde 18 Jahre eine gute pragmatische Lösung. Ich kenne die anderen Argumente auch. Es ist durchaus richtig, dass die Gehirnentwicklung erst mit 21 ungefähr abgeschlossen ist. Trotzdem ist es so, dass man auch mit 18 andere, ich würde es jetzt mal sagen, potenziell gefährliche Dinge erlaubt, wie zum Beispiel Autofahren, Motorradfahren, andere Risikosportarten, alles Mögliche wird da erlaubt. Deswegen passt das zusammen, Cannabis auch ab 18 zu erlauben. In Studien ist es so, dass in der Regel auch wirklich mit frühem Beginn, ein deutlich früherer Beginn, eher im Alter von unter 15 Jahren mit Krankheiten assoziiert ist und eben einfach nicht mit in dem Alterbereich zwischen 18 und 20. Dazu gibt es keine Studien, ob jetzt 19-Jährige mehr Schäden davontragen durch Cannabis als 25-Jährige.
Und nochmal die Nachfrage, Herr Stöver hat das vorhin schon angesprochen, sollte man die Intensität des psychoaktiven Wirkstoffs, des THC, begrenzen? Es gibt ja Berichte, dass der Stoff in den letzten Jahren immer härter geworden ist.
Genau, da bin ich auf jeden Fall dafür. Das wäre extrem wichtig. Man weiß ja auch, wenn man auf Alkohol schaut, dass wenn jetzt jemand einen Liter Wodka trinkt, dass das was ganz anderes ist, als wenn jemand einen Liter Bier trinkt. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass man diesen THC-Gehalt einfach begrenzt, um eben das Risiko von der Abhängigkeitsentwicklung und auch das Risiko von anderen Schäden durch Cannabis zu begrenzen. Ich glaube auch, dass es für die Diskussion wichtig ist, wirklich zu sagen, was man denn nicht will. Und ich glaube, kein Mensch will Cannabis in Gummibärchen, kein Mensch will Werbung im Fernsehen oder vor Kindergärten, an Schulen für Cannabis. Man hat auch viele Möglichkeiten, Cannabis-Shops im Umfeld von Schulen oder Einrichtungen mit Kindern zu verbieten. Man kann durchaus auch die Menge begrenzen über einen längeren Zeitraum notfalls, dass man sagt, pro Woche gibt es dann eben nur so und so viel. Es gibt auch Möglichkeiten, in quasi Auflagen zu machen, dass die Verkaufsläden gleichzeitig eine gewisse Beratungskompetenz in Bezug auf Suchterkrankungen haben. Man könnte auch sagen, dass wer hier ganz regelmäßig hinkommt und größere Mengen oder die maximal erlaubte Menge kauft, dass man den anspricht, in eine Beratung, zu einer Beratung motiviert, einfach im Gespräch ist, ob denn Probleme auftreten. Und wenn das nicht mit erhobenem Zeigefinger geschieht und nicht mit der Androhung von Strafen, dann sind Menschen da sehr, sehr offen für, einfach darüber zu reden, wie sie denn ihren Konsum sehen.
Herr Stöver, Herr Wiecher hatte das vorhin schon mal angesprochen, zum Stichwort Entkriminalisierung und Schwarzmarkt. Die Leute, die in Parks und anderswo heute dealen, die haben ja oft keine andere Chance, Geld zu verdienen. Die werden ja nicht von einem Tag auf den anderen sagen, gut, dann mache ich halt was anderes, sondern die werden neue Wege suchen, ihren Stoff billiger, härter oder was auch immer zu machen. Ist die versprochene Kontrolle im Gesundheitsschutz, im Jugendschutz, in der Prävention von Kriminalität nicht letztlich eine Illusion?
Naja, ich glaube, dass wir die ganzen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft haben. Was in den letzten 20, 30 Jahren drogenpolitisch gemacht worden ist, ist ja wirklich minimal. Wir haben ein paar Dinge ins Jugendschutzgesetz aufgenommen, dass Jugendliche bis 18 keine E-Zigaretten kaufen dürfen und ähnliche Dinge. Das sind ja wirklich marginale, kleine Veränderungen. Der große Wurf, den hat man sich nicht getraut. Und man hat sich insgesamt an Tabak und an Alkohol nicht herangetraut. Man hat die Lobbyisten eigentlich machen lassen. Das war das Resultat der ganzen Geschichte. Insofern glaube ich, wir haben einen so hohen Optimierungsbedarf und so hohe Optimierungsmöglichkeiten, dass man sich zukünftig, ich weiß nicht, ob das in den ersten 4 Jahren schon gelingt, aber dass man sich zukünftig wirklich überlegen muss, wie wir eine konsistente, schlüssige, glaubwürdige, überzeugende Drogengesamtpolitik hinbekommen, die den Menschen zeigt, es gibt verschiedene Risikopotenziale der verschiedenen Substanzen. Herr Herrmann hat es gerade angesprochen. Und danach regulieren wir eben auch den Zugang. Und ich glaube, es kann eigentlich nur besser werden, weil die typischen Schwarzmarktprobleme, die wir ja generieren, wir generieren ja den Profit der organisierten Kriminalität, indem wir etwas unter Strafe stellen, was von einer großen Zahl von Menschen gewollt wird und wo sie auch gewillt sind, einen hohen Preis dafür zu zahlen. Wir sichern der organisierten Kriminalität den Profit. Wir subventionieren organisierte Kriminalität, um das mal ganz deutlich zu sagen, statt Gelder, Steuergelder zu erheben, die wir dann wieder in Präventionsmaßnahmen stecken sollten. Und viele Dinge sind tatsächlich schwarzmarktbedingt, viele Probleme sind schwarzmarktbedingt. Der hohe THC-Gehalt beispielsweise oder der immer steigende THC-Gehalt ist ein Ausdruck des Schwarzmarktes, weil die Händler hohe THC-Gehalte gezüchtet haben, die besonders gut knallen, um mal das in der Jugendsprache zu sagen, zu Lasten des CBD-Gehaltes. Also CBD ist ein Bestandteil des Cannabis, was sozusagen eine Ausgleichswirkung hat. Und wenn wir immer höhere Reinheitsgehalte oder höhere THC-Gehalte erzielen und das zu Lasten geht, dieses Ausgleichselements im Cannabis, dann produzieren wir gleichzeitig auch psychische Störungen, weil das die Substanz wirklich sehr stark und massiv wirkt.
Herr Wiecher, es kann nur besser werden?
Ja, es könnte besser werden, aber es wird nicht besser werden, wenn wir den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Und die Schritte, die wir als nächstes gehen müssen, das haben ja meine Mitdiskutanten hervorragend aufgezählt. Wir müssen besser in der Prävention werden, wir müssen besser in der Regulierung werden und so weiter. Wenn wir das alles geschafft haben, dann sollten wir vielleicht auch über eine Freigabe nachdenken. Aber der Vorschlag jetzt, nach der Analyse, dass wir so schlecht sind auf all diesen Punkten, als erstes eine Freigabe vorzunehmen, das erscheint mir absurd. Es ist mir nicht ganz verständlich, wie das zu einer Verbesserung führen soll. Das ist das eine. Und das andere ist, es wird der Schwarzmarkt nicht aufhören. Sie werden nie den Preis des Schwarzmarktes unterbieten können und sie werden die Qualitäten, die der Konsument ja mit hohem THC-Gehalt bewertet, auch nicht von staatlich regulierten Anbietern übertreffen dürfen, aus ethischen und medizinischen Gründen. Insofern, ich habe da keine Hoffnung, dass wir hier eine Lösung für ein dringendes Problem finden.
Herr Herrmann, Sie haben das Schlusswort. Niemand kann genau sagen, welche Effekte eine Legalisierung von Cannabinoiden in Deutschland haben würde. Das sagt der Ulmer Psychiater Maximilian Gahr. Hat er recht? Wäre eine Freigabe im Grunde ein großes Experiment mit offenem Ausgang?
Also ein Experiment, Experimente haben die anderen ja schon gemacht. Deutschland ist ja nicht Vorreiter, sondern wir wären dann eben einfach an der 5., 6. Stelle von denen, die sowas machen. Und wir haben einige Erfahrungen, die zeigen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, man muss wirklich nochmal betonen, es geht auch bei der Legalisierung darum, eben kleine Mengen zu legalisieren für den Konsumenten. Das heißt, der Handel mit größeren Mengen Drogen bleibt weiterhin illegal. Und dadurch, dass die Polizei nicht mehr sich auf die kleinen Fische konzentrieren muss, ergibt sich die Möglichkeit, auch den Handel mit dann wirklich großen illegalen Mengen viel, viel besser zu kontrollieren und zu verfolgen. Ich denke, im Endeffekt ist es so, dass das Ziel, durch das Verbot den Konsum und die Verfügbarkeit zu reduzieren, fehlgeschlagen ist, dass das Verbot die gesundheitlichen Risiken erhöht von Cannabiskonsum und dass deswegen wir einfach was anders machen müssen. Das heißt, die jetzige Situation ist verursacht durch das Verbot und ist so schlecht, dass es dringend geboten ist, aus den Ergebnissen und den Erfahrungen der anderen zu lernen. Und dafür braucht man eben kontrollierte Abgabe von Cannabis, bei der man den Jugendschutz berücksichtigen kann, bei der man den Schwarzmarkt reduzieren kann und eben wieder viele Ressourcen in Polizei, Gerichten und in Justizvollzugsanstalten frei bekommt. Ich glaube, es ist eine irrige Ansicht, zu denken, dass die Polizei und das Gefängnis Jugendliche vom Cannabiskonsum abbringt. Dazu braucht man Psychologen und Sozialarbeiter, die wissen, wie man Menschen zur Veränderung motiviert. Das schafft ein Gefängnis nie, sondern im Gegenteil, in Gefängnissen werden Jugendliche noch angelernt, wie sie zukünftig besser Verbrechen begehen können.
Streit ums Kiffen, soll Cannabis legalisiert werden? Das war heute unser Thema im SWR2 Forum und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Suchtmediziner Professor Derek Herrmann, dem Suchtforscher Professor Dr. Heino Stöver und bei Uwe Wiecher. Er leitet eine Fachklinik für Drogenrehabilitation. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.